wie wichtig es ist, ein Team aufzubauen, das wissen die meisten, aber wie ich reflektieren kann in diesem, wer passt in mein Team, wer passt nicht rein, wen bin ich so mutig und sage auch tatsächlich, du musst gehen, weil du störst das ganze Team.
Die Folge 88. Ich spreche mit der Schlittenhundeführerin Silvia Furtwängler über Teamwork, Verantwortung, Vertrauen, Ehrlichkeit und Kommunikation.
Gute Führung braucht Gespür. Der wöchentliche Podcast für Führungskräfte und Unternehmer. In dieser Sendung geht es um Anregungen, Gedanken und Impulse, mit denen Sie Ihre Führungsaufgaben leicht, schnell, effizient und harmonisch erledigen. Ihr Gastgeber ist wie immer Thomas Reining.
Heute bei mir zu Gast ist Silvia Furtwängler. Ihre Profession ist etwas ganz Ungewöhnliches, denn als Schlittenhundeführerin kann man sie durchaus zu den Extremsportlern zählen. Anfangs wollte sie nur einen Hund, der sie auf dem Fahrrad begleitet. 1985 bestritt sie dann ihr erstes Hundeschlittenrennen und es folgten zahlreiche Wettrennen und ein Umzug mit Familie und 36 Huskies nach Norwegen. 2014 gewann sie dann als einzig verbliebene Starterin das erste internationale Volga-Quest. Nicht erst seit diesem Zeitpunkt zählt Silvia zu den besten Mascherinnen der Welt. Darüber hinaus ist sie Buchautorin mehrerer Bücher und für jede Herausforderung zu gewinnen. Durch ihre Arbeit mit den Huskies, den Schlittenhunden, wurde sie zu einer großartigen Spezialistin auf dem Gebiet, was Führungskräfte von einem Hund lernen können. Da sie ähnliche Ansätze wie ich verfolgt, ist es für mich eine große Freude, Sie hier heute in Gute Führung braucht Gespür begrüßen zu dürfen. Die Vergleiche, die Silvia Furtwängler in unserem Gespräch zieht, sind leicht nachvollziehbar und auch für Nichthundebesitzer verständlich. Sie liebt die klare, unmissverständliche Sprache und bringt die Dinge glasklar auf den Punkt. Aber hören Sie selbst. Da unsere Skype-Leitung nach Norwegen etwas ruckelig war, bitte ich die Tonqualität zu entschuldigen. Aber nun rein in mein Gespräch mit Silvia Furtwängler. Ja, guten Morgen, Silvia. Ich begrüße dich recht herzlich hier heute Morgen in Gute Führung braucht Gespür. Im Intro habe ich dich bereits einmal vorgestellt, aber das reicht ja vorne und hinten nicht aus. Bevor wir auf unser heutiges Thema Führung zu sprechen kommen, stell dich doch gerne mal vor und erzähl uns ein bisschen was von dir.
Ja, guten Morgen. Schön, dass ich hier zu Gast bei dir sein darf. Ich bin 56 Jahre, lebe seit 9 Jahren in Norwegen, betreibe aktiv den Schlittenhundesport schon seit über 30 Jahren, bin sehr viel mit Hunden unterwegs, bilde Hunde auch aus. Schreibe Bücher, bin sehr viel auf Expeditionen und unterwegs auf den Spuren von großen Abenteurern wie Amundsen, Jack London, Scott. Jetzt zuletzt im letzten Sommer bin ich auf Hannibals Fußspuren gegangen. Das ist das, was ich mache.
Du bist ja Schlittenhundeführerin. Der Fachausdruck ist Mascherin. Wie kommt man dazu?
Ja, wie kommt man dazu? Das ist eigentlich ganz einfach erklärt. Ich war früher aktiv im Handballsport unterwegs, Kreisläufer. Wer sich da ein bisschen mit auskennt, der weiß, wer da ein bisschen aktiv unterwegs ist, der hat Rückenprobleme, Knieprobleme, Bänderprobleme, alles Mögliche. Und ein Arzt riet mir, also wirklich ein sehr gut erfahrener Arzt riet mir, ich sollte mir einen etwas ruhigeren Sport aussuchen, der meine Knie, meinen Rücken und sowas nicht so belastet. Und dann kam ich auf Fahrrad fahren. Das ist eine gute Idee, super, fällt mir irre, aber ist langweilig, ohne irgendwie einen Begleiter. Ich liebe einfach Hunde. Das sind so neben den Wölfen meine Favorite-Tiere. Und war dann auf der Suche, weil ich dachte, es müsste ein richtiger Partner zu mir sein, ein richtiger Hund. Und bin dann auf den Siberien-Husky gestoßen. Und so bin ich in diesen Schlittenhundesport reingekommen. Also durch noch einen dazu, dann noch einen dazu. Und dann habe ich den Anruf bekommen, hast du nicht Lust, ein Rennen zu fahren? Und ich hatte null Ahnung, keinen Durchblick und bin dann mein erstes Rennen auf Skiern gefahren. Und ich kannte Schnee nur aus der Breite, nicht in der Höhe. Und so bin ich da reingekommen. Gut, mein Arzt würde heute sagen, das ist jetzt vielleicht nicht das Beste gewesen für meinen Rücken und für meine Knie. Also so hat er sich das nicht vorgestellt. Aber letztendlich bin ich schon über 30 Jahre dabei und es hat funktioniert.
Und du hast ja auch schon einige Erfolge erzielt mit deinen Schlittenhundrennen.
Ja, also ich für mich würde ich das so als Erfolge definieren. Jeder definiert Erfolg ja anders. Aber ich glaube schon, dass ich sage, dass ich sehr erfolgreich bin. Also ich war beim Yukon Quest dabei gewesen. Das Yukon Quest ist 1600 Kilometer, ist ein Schlittenhunderennen in Alaska und Kanada, geht von Whitehorse nach Fairbanks, ist der alten Postroute gewidmet. Man bekommt dann auch so einen Brief dabei, der wird abgestempelt und den gibt man dann im Ziel ab. Also sehr historisch. Da bin ich bis heute immer noch die einzige Europäerin, die das mit einem eigenen Team geschafft hat. Da bin ich schon ein Stück weit stolz drauf, weil es doch eine sehr, sehr starke Belastung ist, mental. Also ein Team aufzubauen, da so weit hinzubekommen, dass man es tatsächlich schafft, diese 1600 Kilometer durchzustehen, wo man keine Hilfe annehmen darf. Man muss alles wirklich alleine machen. Das ist schon mental eine ziemlich starke Kiste gewesen. Und danach habe ich auch gesagt, egal was kommt, ich schaffe alles in meinem Leben. Und ich glaube, so ist es auch geblieben.
Ja, das wäre schon meine nächste Frage gewesen. Wie fit muss man sein, körperlich als auch mental, um solche Strapazen zu überstehen?
Körperlich natürlich. Man trainiert die Hunde monatelang darauf hin, dass man daran teilnehmen kann. Also man kann ja nicht einfach Hunde einspannen und los. Das heißt, das, was ich von meinen Hunden erwarte, muss ich von mir selber auch erwarten. Jeder würde sagen, gehst du ins Fitnessstudio? Nein, das tue ich nicht, weil ich schleppe jeden Tag über 20 bis 30 Kilo an Futter durch die Gegend, Wasser. Alleine die Hunde die Kraft einzuspannen, einen Schlitten zu halten, das erfordert schon sehr viel Kraft. Das, was ich mache, ist, dass ich im Sommer mich sehr darauf vorbereite, dass ich in die Berge gehe, dass ich Cross-Country-Training mache. Also das ist so schnelles Hiking, viel Fahrrad fahre. Das ist das Körperliche. Das, was extrem ist und weswegen die meisten aufgeben bei diesen Schlittenhunderennen, ist nicht, dass sie körperlich am Ende sind, wobei, wenn jeder mal eine Diät machen möchte, der sollte so ein Rennen machen, dann nimmt man tierisch ab, da kann man essen ohne Ende. Aber das Mentale ist dieses, was einen alles abfordert. Wenn ich mental nicht fit genug dafür bin, dann kann ich dies nicht übertragen in mein Team. Dann kann ich nicht sagen, hey, Doggies, es ist draußen scheiße, es ist ein Schneesturm. Ich mag es auch nicht, aber hallo, wir gehen da raus, wir tun das. Also man muss eine durchweg Happiness haben. Das ist, und es muss keine gespielte Happiness sein, sondern es ist ein
ehrliche.
Ja, ein positives, ehrliches Happiness, dass ich sage, das, was ich tue, daran glaube ich. Und ich weiß, wir schaffen das. Und das tue ich mit all meiner Energie und mit all meinen positiven Gedanken. Und dann gehe ich zu meinen Hunden und versorge sie, pack die Booties an, das sind diese Schüchen für die Hunde, massiere sie. Das mache ich alles mit positiver Energie, mit meiner Körpersprache. Und wenn ich dazu nicht mehr bereit bin, dann merken das die Hunde. Das geht einmal durchs Team. Der Boss hat keine Lust mehr. Warum sollen wir das denn tun? Und dann verliert die Motivation, geht dann runter ins Team und das war's. Und dann muss man aufgeben. So einfach ist es.
Wie trainierst du diese mentale Stärke? Oder hast du die einfach, weil du so viel Energie hast?
Ja, ich glaube, ich habe die einfach. Also ich bin schon oft gefragt worden, wie trainierst du das? Ich denke mal über die Jahre hinweg, also ich bin wirklich ein positiv denkender Mensch. Ich glaube nicht, dass alles im Leben gut geht. Aber ich glaube, Dinge, die uns passieren, passieren uns, weil sie passieren müssen. Und dann in diesen schlechten Dingen gibt es immer etwas Positives. Wir müssen nur fähig sein, dieses Positive aus dem Schlechten herauszuziehen. Und daraus lerne ich immer mehr über die Jahre. Also Niederlagen sind für mich keine Niederlagen. Niederlagen sind für mich Möglichkeiten, mich weiterzuentwickeln. Daraus zu sehen, was kann ich daraus ziehen, dass mir das in dieser Form nicht mehr passiert. Und deswegen glaube ich, dass ich von Grund auf eigentlich ein mental starker, positiv denkender Mensch bin und dass sich das über die Jahre hinweg einfach nur weiter fokussiert habe, weiter rausgekitzelt habe. Und wenn irgendwas passiert, dann setze ich mich hin erstmal, hole mir einen Kaffee raus und genieße das und denke und überlege. Dann sage ich nicht, oh, was ist das für ein Scheiß? Das mache ich nicht.
Nun bist du ja nicht nur Schlittenhundeführerin. Du arbeitest ja auch als Trainer und Coach. Und in dieser Arbeit spielen die Hunde für dich ja auch eine sehr große Rolle. Da sind wir uns ja sehr ähnlich.
Ja, da sind wir, denke ich, uns sehr, sehr, sehr ähnlich. Also ich benutze die Hunde immer wieder in den Coaching, in diesen Management-Seminaren, Führungskräfte-Seminaren, Teambuilding-Seminaren, nutze ich eigentlich meine Erfahrung, die ich mit den Hunden habe, in Bildern, in Videos, indem ich aufzeige, was können wir von diesen Hunden lernen? Was können wir alleine durch die Körpersprache lernen, rüberbringen, Teamwork? Das sind meine großen Vorbilder, würde ich jetzt mal einfach sagen. Das sind meine Teamplayer mit in diesen Vorträgen, die genau zeigen, aufzeigen und plastisch zeigen auch, weil der Mensch ist ja manchmal so strukturiert, da kannst du ja erzählen, wie du willst oder sowas, aber mit Bildern von Hunden, mit Videos von Hunden kann man das viel besser erklären. Die sind uns viel näher und gleicher, als wir alle denken, die Hunde.
Ja, das kann ich unterschreiben. Wenn wir mal so durch ein paar Stichpunkte durchgehen, Stichwort Teamwork. Was können wir da vom Hund lernen?
Der Hund ist klar strukturiert. Wenn ein Hund wenn einer im Team nicht dazugehört, dann wird er 2-3 Mal gemaßregelt. Ganz klar. Und wenn das nicht funktioniert, dann wird er rausgekickt. Dann wird er isoliert. Das muss man sich auch nur bei den Wölfen angucken. Das ist genau das Gleiche. Wir kennen ja diese einsamen Wölfengeschichte oder sowas. Das sind meistens in der Regel Wölfe oder Hunde, die eben es nicht fähig waren, sich integrieren, die ausgestoßen wurden. Und das ist das, glaube ich, was wir lernen können, klarer, strukturierter auch darüber nachzudenken in dem Team. Ich versuche es eine Weile, ich versuche es mit Ruhe, ich versuche es mit Geduld. Ich teile dann auch mal mit, das funktioniert irgendwie so nicht, du musst dich integrieren, wieder eine Chance geben, dann schauen, was funktioniert, ihm auch Ansatzmöglichkeiten, also Möglichkeiten zu geben, wie kann er es eventuell umsetzen, dass er in das Team reinpasst. Wenn es, ich sage mal, einfach nach einem halben Jahr er es nicht geschafft hat, klar zu sagen, pass auf, du passt nicht rein, es ist besser für uns beide, wir trennen uns jetzt. Und das, denke ich mal, sehe ich alltäglich von meinen Hunden. Ich meine, wenn du da einen Arschlochhund drin hast, der wird gnadenlos aussortiert, ne? Ist so.
Der kriegt kein Bein auf den Boden. Aber die Hunde, auch in einem Team, übernehmen ja alle ihre Rolle, übernehmen alle eine gewisse Verantwortung. Welche Erfahrung hast du da in deinen Gespannen gemacht?
Ich sage ja immer, so ein Rudel ist klar strukturiert. Also es wird wirklich, auch bei mir, es ist so, wie ich habe die Maloche, ich habe die Mitdenker und dann habe ich die Führungskräfte. Das ist so. Die Führungskräfte, die teilen mit, das sind meine Leader, die teilen das im Team mit. Pass auf, wir müssen das und das und so und das so machen. Die setzen um. Dann habe ich dann die Malocher, die nicht mitdenken. Die wollen auch nicht mitdenken. Das ist auch nichts Schlimmes. Das heißt nicht, dass sie dumm sind oder sonst irgendwas, sondern sie haben für sich beschlossen, wir malochen bis zum Umfallen. Wir schaffen das alles. Wir ziehen den Karren aus dem Dreck raus. Aber bitte setz mich nicht vorne in ein Lied hin. Das stresst mich einfach zu viel. Und das ist das etwas, was wir auch lernen müssen in einem Team, in einer Firma auch. Es gibt die ganz einfach, ganz klar sagen, pass auf, Chef, ich mache für dich alles, ne? Also ich hole den Dreck aus der Karre raus und ich malore bis zum geht nicht mehr. Gib mir eine Aufgabe, sag mir, wie ich es machen muss, dann mache ich das auch. Dann gibt es die Leute im Team drin, die sagen, ich kann Verantwortung übernehmen, aber nicht alle Verantwortung übernehmen. Ich bin auch gerne bereit zu malochen. Das ist so ein Twitter-Ding. Und die brauchen wir auch. Und dann gibt es die Führungskräfte, die einfach die Denker sind, die sagen, wir müssen das so und so lenken. Und das ist in meinem Gespann auch. So einfach ist es.
Verstehe ich das richtig? In so einem Gespann ziehen nicht alle Hunde in der gleichen Weise. Da gibt's welche, die ziehen mehr und andere, die mehr mitlaufen.
Ja, das ist so. Also es gibt so, ich habe Leader, die sind total top. Die sind die Führungskräfte. Aber die ziehen auch. Aber sie ziehen nicht mit dieser unendlichen Kraft wie hinten der Malocher. Das ist so der, Der ist schon von der Statur, vom Denken her, der sagt einfach, ich will nur arbeiten, ich will nur mal lochen, ich trau dir das alles, ich hau mich da richtig rein. Dann steht der Leader da, ich bin für die Kopfarbeit zuständig. Ich mach alles, ne, wedel da mit dem Schwanz und sowas, sag mir, wo ich lang gehen muss, ich mach das. Ich gehe durch jeden Overflow durch, also durch Wasser. Ich gehe dir durch alles durch, sag mir einfach nur rechts, links oder sonst was. Aber du siehst, dass die Leine ein bisschen durchhängt, dass die nicht straff ist. Dann sagst du dir, das ist nicht schlimm, das ist mein Denker, den brauche ich. Der muss nicht wie ein Irrer ziehen, aber der ist der Denker. Und das wird oft fatal gedacht, man denkt immer, sie ziehen alle gleich, nein, das tun sie nicht. Sie ziehen alle an einem gleichen Strang, aber mit unterschiedlicher Intention. Der eine zieht mit dem Gehirn volle Kanne und der andere mit Körperkraft volle Kanne.
Kann ich mir das so vorstellen, dass dein Denker, dein Leader, der vorne läuft, der auch bereit ist, durch einen Fluss zu laufen, dass dem dann freiwillig, bereitwillig gefolgt wird von dem Rest der Mannschaft?
Ja, komplett.
Und wenn du vorne einen hinsetzen würdest, der vielleicht den Mut nicht hätte, da durchzugehen, da wird das ganze Gespann nicht durchziehen.
Der zieht das Gespann nicht durch, der bremst schon ab, ne? Der sieht diesen Fluss und denkt sich, oh Scheiße, was ist das denn? Da will ich eigentlich gar nicht durchgehen. Also dieses Zögern alleine zeigt schon diesem Team, Moment mal, da vorne der Leader, mein Boss da vorne der jetzt, der zögert da schon, dann zögern wir doch auch. Dann gehen wir da auch nicht durch. Warum sollen wir dem folgen ohne bis zum geht nicht mehr? Dann siehst du eigentlich, wie dieses ganze Gespann wie eine Ziehharmonika zusammengeht. Vorne, der nicht bedingungslos durchgeht. Das ist das, was ich von einem Leader brauche. Er muss mitdenken, aber er muss bedingungslos für mich die Führung vorne übernehmen.
Erzähl uns doch, wie findest du heraus, wer ist der Leader in so einem Gespann? Wer ist der Malocher oder wer ist die Semi-Führungskraft, die so ein bisschen mitmacht, aber nicht die letzte Verantwortung tragen möchte?
Das sieht man ja schon, ne? Das sieht man schon alleine durch die, also man testet natürlich aus. Also ich habe schon mittlerweile, ich glaube, eine erfahrene Führungskraft, ein erfahrener Mascher, der sieht sehr schnell dieses, dafür ist der Hund geeignet, dafür ist er nicht geeignet. Also, oder da setze ich ihn mal ein. Man kann sich natürlich auch täuschen, ist mir alles auch schon passiert. Aber eigentlich hat man schon so ein bisschen das Gespür dafür. Und wenn man das Gespür nicht dafür hat, dann hilft nichts anderes als ausprobieren. Ausprobieren, auch mal einen Hund in eine Position reinsetzen, wo ich sagen würde, den würde ich da nie hinsetzen. Aber ich probiere es mal. Mir bleibt jetzt im Moment nichts anderes übrig, weil vielleicht mein Semi-Leader oder mein Leader mental vielleicht mal gerade down ist oder verletzt ist. Kann ja alles passieren. Dann ist mir auch schon passiert, dass ich einen Hund, der eigentlich, wo ich gedacht habe, das ist der Malocher, der auch immer super war und auch total happy war mit der Malocher-Situation, ich dann einfach gesagt habe, pass mal auf, also es tut mir echt leid, also wir haben jetzt keine andere Möglichkeit, aber du musst jetzt vorne mal einspringen. Und dann guckt er dich an und sagt, ja, mach ich. Wenn du davon überzeugt bist, dass ich das kann, dann mach ich das mal. Und dann spannst du den ein und bist total überrascht und denkst dir, naja, also er ist jetzt nicht der Superleader, aber er ist ein Leader. Er bringt mich nach Hause. Und das ist etwas, wo ich dann auch immer gelernt habe, dass man sich auch mal täuscht, dass man aber auch mal mutig sein muss, zu sagen, ich habe das nicht gesehen in dir, was du da gerade machst. Aber ich finde, du machst einen tollen Job.
Kann sich so ein Hund dann auch von einem, ich sag mal, Nicht-Superleader zu einem Superleader weiterentwickeln?
Selten. Es ist so, aber wir haben ja die Quereinsteiger. Das ist ja wie im normalen Leben auch. Wir haben die Quereinsteiger, wo du das nie gedacht hättest, ne? Also die keine Berufsausbildung haben, in diesem noch nie irgendwie drinne sind, die da irgendwie aber sich reingearbeitet haben und sagen, ja, ich war jetzt 10 Jahre der Malocher gewesen, aber ich traue mir das zu davon. Und die können auch Topleader werden. Das ist so. Auch bei den Hunden. Das heißt, hat man immer wieder und man muss offen sein für sowas. Man muss nicht strikt immer nach Schema F. Man muss offen sein und auch die Möglichkeit, das macht für mich ja ein guter Leader aus, also eine gute Führungskraft auch. Auch immer zu sagen, du hast jetzt keine Abitur, du hast jetzt kein Studium, bist ein Quereinsteiger. Aber ich vertraue dir. Ich glaube, du könntest das hinkriegen. Wir müssen mehr mutiger sein.
Ja, sehr schönes Stichwort. Nochmal zurück zu deinen Positionen in deinem Gespann. Kann das in so einem Rennen auch passieren, dass du Positionen wechselst?
Ja, Ja, das passiert. Also ich habe schon erlebt beim einem Rennen, also jetzt beim letzten Rennen sogar, im letzten Winter, ich musste reduzieren, ich musste 2 Top-Leader rausnehmen, weil sie verletzt waren. Und ich hatte eine Hündin, sie ist immer mal mit in Lead mitgelaufen. Ich nenne das diese Co-Leader, ne? So dieses, die mitlaufen, aber nicht letztendlich die komplette Verantwortung übernehmen wollen. Und als Co-Leader war sie immer so dieses, ich mache alles, was der andere sagt. Ich laufe dem so hinterher. Ich kann auch Verantwortung in gewissem Maßen übernehmen, aber nicht so die letztendliche. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich muss sie als Single-Lead mal einsetzen. Mir blieb nichts anderes übrig. Die eine Leaderin war dann mental ein bisschen down gewesen. Das ist ja auch das, was wir erkennen müssen, bevor ein Hund oder eben halt ein Teammitglied wirklich richtig K.O. ist, ein Burnout-System bekommt oder sonst irgendwie was, muss ich erkennen, ich muss jetzt mal die Bremse rausnehmen. Ich muss ihn mal aus dieser Position rausnehmen. Ich muss ihm mal eine Auszeit nehmen. Das ist ganz wichtig in so einem Long-Distance-Rennen. Ich darf meine Hunde nie über den Peak bringen. Und habe ihn dann zurückgenommen und habe dann zu meiner Darcy gesagt, dafür Darcy, sorry, wir versuchen es jetzt einfach mal. Und ich habe sie eingespannt als Single-Lead, ganz vorne, komplett alleine. Und sie ist über sich hinausgewachsen und sie hat ihren Job irre gut gemacht, was ich nie gedacht hätte, dass sie das machen würde. Also sie hat sich in diesem, sie hat die Chance genutzt. Sie ist aufgestiegen, Chance genutzt. Und das überrascht mich immer wieder und ich bin sehr froh, dass mich das überrascht.
Aber wie reagiert so ein Lead-Dog, den du jetzt zurücknimmst? Der wird ja nicht aus dem Gespann rausgeworfen und nach Hause geschickt, sondern der läuft ja dann an einer anderen Position weiter.
Also das ist das Schöne, was wir von den Hunden lernen können. Der Mensch würde sagen, bin ich nicht mehr gut genug? Was willst du eigentlich? So dieses, habe ich nicht genug Leistung erbracht? Wieso werde ich jetzt erstmal zurückgesetzt? Oder wieso willst du mich schonen? So dieses, was ist falsch gelaufen? Der Hund denkt sich ganz einfach, das ist gut, dass du das machst. Schön, dass du erkannt hast. Der ist zufrieden mit dieser Position. Du setzt ihn ja nicht komplett nach hinten.
Genau, das ist meine neue Aufgabe und die erfülle ich jetzt.
Genau. Ich bin bereit. Ich gebe alles für dieses Team. Ich vertraue dir. Du bist der Boss. Wenn du sagst, das ist meine neue Aufgabe, dann mache ich das. Und das ist das Schöne an den Hunden dran, wo wir von lernen können. Der Mensch nimmt sich immer alles zu sehr ins Herzen rein. Also der nimmt es zu persönlich. Oft nimmt er es zu persönlich. Und ich glaube, davon müssen wir wegkommen. Wir müssen mehr teamorientiert denken und nicht zu persönlich denken.
Wie wichtig ist das Vertrauen in so einem Team?
Groß. Sehr groß. Das ist extrem groß. Also was nutzt es mir? Gutes Beispiel, Yukon Quest 2003. Das waren wirklich zusammengewürfelte Hunde gewesen. Die nicht mehr gut genug waren. Die keiner mehr haben wollte. Die ihre Macken hatten. Und ich habe wirklich 1,5 Jahre gebraucht, um dieses Team, das ich zusammengewürfelt habe, zu einem Team
aufzubauen. Darf ich fragen, warum wollte die keiner?
Weil sie nicht mehr schnell genug waren, weil sie Macken hatten. Weil jeder hat ja andere Ziele.
Hattest du von anderen Maschern bekommen, oder?
Genau, ich habe die von anderen Maschern bekommen. Zu alt, der brummelt, das ist kein Top-Leader, wo sich herausgestellt hat, dass sie doch ein Top-Leader war. Manchmal ist es einfach so, dass anderen einfach der Schlüssel zu diesem einzelnen Individuum fehlt, zu dem Hund. Das ist nicht einfach. Jeder Hund hat ja einen anderen Schlüssel. Und wir müssen immer diese unterschiedlichen Schlüssel zusammenfügen zu einem großen Bund, zu einem Schlüsselbund. Und wenn ich einen Schlüsselbund habe und habe ganz viele Schlüssel zu jedem einzelnen Teammitglied, dass ich den einfach nur nutzen muss, um zu sagen, okay, ich nutze jetzt diesen Schlüssel und dann sind wir wieder ein Team, also ein Schlüsselbund. Das ist für mich so diese, wo ich mir das immer so vorstelle.
Das Bild.
Wenn ich einen Schlüsselbund schaffe, das ich nutzen kann, dann bin ich auf der richtigen Linie. Dann kann ich immer sagen, ich kann aus diesem Schlüsselbund immer einen Schlüssel nutzen und ich weiß, ich komme damit an. Und ich habe dieses Team zusammengebildet, 1,5 Jahre, es war nicht einfach gewesen, habe mich komplett zurückgezogen aus allen Medien, also kein Facebook oder sonst irgendwas. Ich glaube, damals gab das noch gar nicht so richtig. Und habe nur für mich mein Ding gemacht und bin dann an den Start gegangen in Whitehorse und wusste dort mit diesem Team, also es stand dort und wir waren wirklich ein Team, ein Schlüsselbund, wir haben uns angeguckt. Ich wusste, wir werden ankommen. Es gab kein Zweifel von mir an diesem Team. Ich habe es vertraut, das Team hat mir vertraut. Wir waren wirklich eine komplette Einheit gewesen. Und wenn du mit diesem Vertrauen hingehst und auch zwischendrin vielleicht auch Fehler machst, verzeiht dir dein Team diese Fehler. Das ist so wichtig, so dieses, dass wir können nicht immer perfekt sein. Wir können auch nicht immer hundertprozentig da sein. Das, was man immer alles erwartet. Wir dürfen Fehler machen. Aber ein gutes Team verzeiht diese Fehler und ist dann für dich da.
Was für Fehler können da auftreten?
Mental. Das sind diese mentalen Fehler. Ich hatte eine Situation gehabt und die war so lehrreich für mich gewesen und ich habe da unendlich draus gezogen und ich weiß, diesen Fehler werde ich nie wieder machen und ich habe ihn auch nie wieder gemacht, weil ich weiß, wie sehr Happiness, positives Denken in ein Team übergehen. Es gibt eine Schlüsselsituation in dem Yukon Quest. Es ist der Eagle Summit. Es ist nicht der highest peak, aber der ist sehr steil. Also da scheitern Topmascher. Top-Leute scheitern da dran. Man darf auch untereinander sich Hilfe annehmen, ne? Also wenn da Mascher sind, die gehen teilweise in Teams dann hoch, ne? So ziehen sich dann so gegenseitig hoch. Und ich bin da hoch, bin angestiegen, ich bin morgens im Morgengrauen hoch, weil ich wusste, das ist für mich sehr optimal. Die Winde, ich kenne mich ein bisschen aus in den Bergen. Ich sage, wenn ich beim Sonnenaufgang dort oben bin und kommen dann die Winde, dann bin ich drüber hinweg, wenn es stürmt. Und ich bin geklettert. Mit den Hunden, alles lief gut. Also ich war gut drauf, ich war nicht K.O. gewesen. Ich hatte einigermaßen gut geschlafen, also ich hatte 2 Stunden Rast gehabt. Bin hoch und ging super, also ganz toll, good doggies, fine. Und ich dachte, ich komme an einem Plateau an und ich dachte, wir haben es geschafft. Ich dachte, wir haben es wirklich geschafft. Und es war wirklich schwer und hart. Und dann kommt wirklich dieses kurze, steile Stück. Und ich habe mir nur gedacht, scheiße, das schaffen wir nicht. Also nur gedacht. Und meine Körpersprache hat es auch gedacht. Ey, meine Hunde haben mich angeguckt. Ja, wenn du das denkst, das ging so schnell ins Team über. Zack, 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 haben die sich hingelegt. Und dann stehst du da und bist dann erstmal verzweifelt und denkst ja, Moment mal, was habe ich da gerade gemacht? Was ist passiert? Wieso, es geht nicht? Dass wir natürlich K.O. sind. Wir waren alle K.O. Die Hunde waren K.O., ich war K.O. Ich meine, wir waren da schon, das ist mehr als Halbzeit, ne? Also wir waren da schon 900 Kilometer waren wir da sicher schon unterwegs gewesen. Mit wenig Schlaf, also für mich als Mensch, man war dann auch körperlich, war man auch sicherlich nicht an der Grenze, aber irgendwo man gedacht hat, das schlaucht schon ganz schön, also ich für mich als Mensch. Und da war ich mental 5 Minuten lang richtig down. Und da habe ich mir gedacht, Moment mal, Silvia, hallo, du bist jetzt hier, das willst du nicht, du willst ankommen, das ist dein großes Ziel und du willst das und du hast das, deine Hunde haben es verdient, dass du zu 1000% hinter denen stehst. Und wenn du nicht denkst, dass du darüber kommst, dann denken sie Hunde auch nicht. Dann habe ich mir gedacht, okay, ich bin ja ganz schlau. Ich lasse sie jetzt einfach rasten, gebe ihnen noch einfach ein bisschen Zeit, gebe ihnen Snacks. Und ich wusste, hinter mir kommen ja noch Teams. Und man kann sich wirklich gegenseitig helfen. Und es kam eine andere Mascherin und ich habe gesagt, ich brauche deine Hilfe. Dann sagt sie, super, ich brauche auch deine Hilfe, um darüber zu gehen. Und dann haben wir erstmal ihr Team rübergebracht. Also sie ist dann nach vorne gegangen zu ihren Leadern. Ist vorgegangen, das ist wirklich sehr, sehr, sehr steil. Und ich habe ihren Schlitten hinten gepusht hoch. Dann sind wir auf Hosenboden runter, nun damit man sich vorstellen kann, wie steil das ist, auf Hosenboden runter zu meinem Team. Ich bin zu meinem Leader hingegangen, habe gesagt, Doggies, Chaka, wir schaffen das. Und sie hat dann den Schlitten hinten geschoben und hat mitgeholfen. Und oben hat man gesehen, dieses Team von mir war wieder voll da. Weil meine Körpersprache, dieses Happiness war wieder da gewesen. Und ich bin dann 2 Tage später ins Ziel rein. Und wir hatten nochmal 2 Berge, die genauso steil waren. Und das ist das etwas, wo dieses Vertrauen, das in einem Team, diese mentale Stärke, wenn ich nicht an das Team glaube, wieso soll das Team an mir glauben? So einfach ist es.
Ja, ich will das gleich nochmal an der Stelle für unsere Hörer ein bisschen erklären. Das Witzige ist, in der Arbeit mit Hunden, man kann verbal oder auch körpersprachlich perfekt sein, wenn man gleichzeitig nicht an das glaubt, was man gerade kundtut, dann spüren die Hunde das sofort und sind ihrerseits sofort frustriert und nicht mehr bereit mitzuziehen.
Richtig, genauso ist es und nicht anders. Und es ist so dieses, ich habe immer gesagt, das wurde mir auch einmal krumm genommen, aber die Menschen, die auch mal wirklich in Extremsituationen waren oder auch andere Dinge tun, ich sage immer, ich habe absolutes Gottvertrauen zu mir selbst. Ich glaube an das, was ich tue. Und wenn ich das den Hunden vermittle, dann spüren die das sofort. Und deswegen sind wir auch ein gutes Team.
Und letztendlich kann man das ja auch sofort in den Führungsalltag übertragen, denn man kann mit den schönsten Worten, kann man seinem Team die letzten Entscheidungen des Direktoriums verkaufen. Wenn die spüren, dass man es selbst nicht glaubt, was man da verkündet, dann ziehen die auch nicht mit.
Nein, das ist so, das merkt man doch. Ich meine, wir haben alle im Berufsleben irgendwo gearbeitet. Wir haben ja alle irgendwo mal angefangen, so ganz normal, so mit Lehre und was weiß ich und sowas und haben in normalen Betrieben gearbeitet. Und wenn du gespürt hast, also der kriegt jeden Monat sein Geld, so ein hohes Gehalt, aber das, was er da erzählt, das glaubt er selber wirklich nicht. Das spürt man ja. Also ich bin ja absolut für Körpersprache. Man sollte es viel mehr nutzen, die Körpersprache. Man sollte sie viel mehr lernen zu lesen. Dann hätten wir auch weniger Probleme in den Firmen. Da bin ich fest von überzeugt. Und jeder Mensch kann das. Er hat es nur verlernt, darauf zu achten, weil er zu sehr mit sich selbst beschäftigt ist.
Oder abgelenkt durch andere Dinge, die letzte E-Mail oder das tolle Handy und weiß ich wie.
Weil er mit sich selbst beschäftigt ist, weil die Dinge, die er gerade tut, als wichtiger empfindet als das, was da gegenüber ihm passiert. Das ist, schauen wir doch mal, oft genug passiert ist oder kommt jemand rein und sagt, pass mal auf, kannst du das noch erledigen? Klatsch, 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 so wird auf den Schreibtisch hingelegt. Aber er guckt denjenigen nicht an, dem er sagt, kannst du das noch erledigen? Sondern der sitzt da wahrscheinlich mit entsetzten Augen und guckt, wie soll ich das alles noch schaffen? Aber da ist er schon weg, derjenige, der das hingelegt hat. Und kann gar nicht mehr darauf reagieren und kann sagen, du, es ist ziemlich viel und ich weiß das, bist du vielleicht überarbeitet, brauchst du mehr Zeit oder so, obwohl wir das ja oft in den Firmen nicht haben. Aber ich kann viel mehr besser auf den Mitarbeiter eingehen, wenn ich ihn auch angucke, wenn ich ihm was mitzuteilen habe. Das passiert ja oft nicht mehr.
Silvia, Stichwort Ehrlichkeit. Welche Rolle spielt das in so einem Schlittenteam?
Ich meine, Hunde sind ja grundsätzlich ehrlich, ne? Also Hunde gucken dich nicht an. Also im Grunde, okay, es gibt auch die linken Hunde. Aber das hat ja was damit zu tun, was da alles passiert ist. Aber grundsätzlich ist der Hund, der will ja nur Gutes von dir. Der will ja nur, der sitzt da und liebäugelt dich. Gut, der eine ist ein bisschen stur und mit dem anderen muss ein bisschen mehr arbeiten. Aber sie sind schon ehrlich. Also die Hunde zeigen dir schon direkt sofort, was sie von dir halten. Und das finde ich herrlich. Das ist in einem Team für mich absolut wichtig. Also ich bin ja sehr geradeaus, ich bin sehr direkt, weil es höflich. Ich sage auch direkt, wenn mir irgendwas nicht passt oder wenn ich mit irgendwas nicht konform bin. Das wird mir bei manchen Menschen natürlich für krumm genommen. Da heißt es dann immer, Silvia, kannst du das nicht umspielen? Kannst du das nicht irgendwie netter formulieren? Das ist ja nicht unnett, sondern ich sag's einfach nur direkt. Und wenn du etwas nicht richtig machst in deinem Team, die Hunde teilen dir das auch komplett mit. Sofort. Und das finde ich ja auch sehr...
Auf eine nette Art und Weise auch noch.
Ja, das machen die auch. Und ich finde das ja auch viel entspannter. Dann weiß ich doch sofort, wo ich dran bin. Was ist denn daran so schlimm zu sagen, pass mal auf, also das so, wie du mir das jetzt mitgeteilt hast, da bin ich überhaupt nicht d'accord mit dir. Warum muss ich das nett umschreiben? Oder warum muss ich sagen, pass mal auf, gefühlsmäßig bin ich jetzt irgendwo nicht so gut drauf, was du da jetzt mit mir gemacht hast. Ich glaube, wir lassen jetzt mal gerade die Diskussion, anstatt eine Diskussion weiterzuführen, die sowieso nichts bringt. Und wo sich vielleicht irgendwas nur hochschaukelt. Da finde ich, dass wenn man klar und deutlich und direkt etwas sagt, das erwarte ich von anderen natürlich auch. Das ist nicht immer schön, das wissen wir. Wer will denn immer schon auch mal, weil Direktheit bedeutet ja auch oft, ich bekomme Kritik. Und wer will denn immer schon, negative Kritik ins Gesicht gesagt bekommen? Da muss man ja erstmal mit umgehen können. Aber das finde ich viel ehrlicher und da kann ich viel besser mit umgehen. Dann kann ich sagen, du, das ist deine Meinung, damit muss ich gerade umgehen und ich muss drüber nachdenken. Finde ich doch viel besser.
Ja, da sind wir mittendrin in der Kommunikation. Wie kommunizierst du mit deinen Hunden? Wie wichtig ist die Körpersprache? Wie wichtig ist die Sprache selbst?
Die Körpersprache ist extrem wichtig. Ich arbeite auch jetzt mit meiner Amali-Hündin, mit Montana, überwiegend in Körpersprache, weil ich herausgefunden habe, das ist für sie das Beste. Also alles, so was mit Händen und sowas abgeht, mit meinem Buddy, das versteht sie. Das ist viel besser als meine Stimme. Stimmlage ist natürlich auch noch dabei, wenn ich sage nein. Das ist natürlich auch schon mal eine Stimmlage. Aber grundsätzlich mit meinen Hunden draußen im Team auch, es ist auch sehr laut, das muss man dazu sagen, spielen alle ganz verrückt und wollen alle mit. Das ist diese, und da ist Körpersprache, da wissen sie sofort. Und jeder, der bei mir mal war, der weiß und stellt fest, wenn ich einspanne, wenn ich mit den Hunden arbeite, rede ich fast gar nicht. Dann rede ich mit den Hunden überhaupt nicht, sondern ich nehme sie. Jeder Hund weiß sofort, wann er drankommt. Jeder Hund weiß ganz genau, was ich von ihm möchte. Wie, wenn ich einspanne, ne? Also diese Neckleine, das ist die Leine, die verbunden ist mit dieser Zentralleine, die am Schlitten ist. Wenn da der Karabiner drankommt, dann muss er ruhig stehen bleiben. Dann kommt hinten die Leine dran, an dem Zuggeschirr. Das sind alles so Sachen, wo ich durch meine Körpersprache dem Hund mitteile, das hat jetzt hier so und so abzulaufen. Und das versteht er. Der Hund spricht ja auch mit Körpersprache mit mir. Mhm. Der steht da ja auch und wedelt mit dem Schwanz, mit dem Kopf, mit seinem ganzen Body. Ein Hund zeigt die Zähne, ist Körpersprache. Ein Hund rümpft die Nase, ein Hund legt die Ohren an. Alles läuft über Körpersprache. Das Gleiche ist natürlich für den Hund auch. Dem ist eigentlich die Sprache interessant, also die ist nicht so wichtig, so dieses, ich war mal auf dem Hundeplatz und bei einer Hundeausbildung für Rettungshunde und ich bin mit meiner Hündin da lang gegangen, ich habe eine Chow-Chow-Labrador-Hündin, die sehr stur ist und ich habe wirklich nur mit Körpersprache sie dazu hingebracht, mit Sitz und hier und da und dann hat der Hundeausbilder gesagt, Silvia, wir hören nicht, was du sagst und dann hat er gesagt, es ist auch nicht wichtig, dass du das hörst. Ich sage, der Hund muss wissen, was ich von ihm wissen will. Ob du da hinten in 20 Meter hörst, dass ich Sitz, Platz, Fuß mache, interessiert mich relativ wenig. Der Hund ist nicht taub. Du musst nicht Sitz, Platz, Fuß machen. Der Hund muss es machen. Und das habe ich nur mit Körpersprache gemacht. Das wird aber immer wieder noch zu wenig angenommen und verstanden, dass wir auch im Team, in der Firma, sehr viel, wenn ich mit den Armen verschränkt stehe, wenn ich meine Augenbrauen hochziehe, wenn ich die Mundwinkel wegmache, da sehe ich sofort, was da losgeht. In jeder Diskussion. Und das Schöne ist, wenn ich den Leuten das mitteile, deine Körpersprache sagt mir jetzt was ganz anderes, als was du mir hier erzählen möchtest, dann sind die irritiert, ne? Finde ich herrlich. Finde ich total herrlich. Ich finde das schön. Ich spiele manchmal auch ein bisschen mit, sage ich ganz ehrlich.
Du hast gerade so schön erklärt, wie du deine Hunde einspannst. Ist das eine Art Ritual?
Ja, es hat alles ein Ritual. Also es wird die Leine, es ist so, ich kann da 20.000 Mal dran vorbeigehen an der Zwingeranlage und die Hunde liegen da und sagen, oh, alles gut. Dann, wenn ich arbeiten will, dann ist meine Körperhaltung ganz anders. Das ist schon wie ein Ritual. Dann gehe ich hin, dann nehme ich den Schlitten oder den ATV. Dann ziehe ich die Leine lang. Da wissen die Hunde schon, jetzt geht's los. Die Alte will arbeiten. Yeah! Super! So dieses... Dann kommt da vorne der Leader, da wird der Leader zuerst genommen, der wird hingesetzt, also hingestellt. Da wird die Leine nochmal stramm gemacht. Dann muss der Hund die Leine stramm halten. Dann kommen die Wieler hinten dran, also die Malocher kommen dann dran. Und dann arbeite ich mich so nach vorne wieder hin zu den Leader hin. Und so weiß jeder ganz genau, jetzt komme ich dran, oh, ich bin dran. Und der Hund merkt es. Und es ist ein Ritual und ich finde, wir brauchen Rituale, wir brauchen sie bei den Kindern, in der Kindererziehung, wir brauchen sie im Arbeitswesen, wir brauchen sie beim Training der Hunde. Rituale sind extrem wichtig. Ich sage auch immer, Routine ist extrem wichtig. Wenn ich müde bin, mein Schlitten ist gepackt, der ist immer gleich gepackt. Da darf auch niemand anders, wenn jemand anders der Meinung ist, ich muss mal was anderes hin tun, die Stirnlampe in diese Ecke reintun oder die Axt, die wir dabei haben, in diese Ecke reintun, da werde ich fuchsteufelswild. Denn wenn ich nicht mehr konzentriert bin, wenn ich müde bin und es passiert irgendwas, dann brauche ich nur noch blind zu irgendwas hingreifen und nehme es raus und ich kann schnell handeln. Rituale und Routine sind extrem wichtig.
Ja, es ist schön, dass du das so klar und deutlich einmal erwähnst. Rituale geben letztendlich Sicherheit und helfen uns in verzwickten Situationen.
Richtig, das ist so. Jeder im Team kann sofort reagieren und weiß ganz genau, Moment mal, das ist immer so abgelaufen, das machen wir jetzt auch so zack, 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 rum. Man kann in Stresssituationen, ist trotzdem Ruhe da. Da lege ich großen Wert drauf. Da werde ich auch, es gibt ja manchmal so Leute, dann habe ich sie zu Besuch, dann habe ich so Helfer, die sind in der Meinung aufzuräumen. Es ist nicht unordentlich, nicht dieses Aufräumen, sondern ihr System reinzubringen. Und das geht gar nicht. Das muss mein System sein oder gar nicht. Weil das funktioniert. Das ist bewährt.
Richtig. Und jemand anders kann es ja dann anders machen für sich selbst.
Richtig. Genau. Aber mein System, mein Ding, da bitte nicht. Und das ist auch dann so eine Form von Respekt. Das ist so dieses, ich werde oft gefragt, Silvia, wie machst du das? Dann sage ich ganz einfach, ich mache das so. Das ist aber meine Suppe. Du hast eine ganz andere Suppe. Du musst dein eigenes Rezept finden. Du musst, guck dich um, wie andere Leute das machen. Zieh aus jedem etwas raus, wo du der Meinung bist, das könnte ich mal versuchen, das könnte ich umsetzen, das könnte für mich etwas sein. Und wenn du aus 5 Leuten dir 4 Sachen rausnimmst, dann noch dein eigenes Ding und machst dein eigenes Rezept. Das kann bei dir wunderbar funktionieren, aber bei mir nicht. Und deswegen sage ich immer, mein Rezept ist mein Rezept, muss aber nicht dein Rezept sein.
Ich würde gerne nochmal auf Hartnäckigkeit und Durchhaltevermögen zurückkommen. Ja. Kannst du das trainieren oder trainierst du das im Vorfeld mit deinen Hunden oder brauchst du Tiere mit einem ganz bestimmten Charakter?
Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Natürlich ich habe ganz gerne so die Klapper, ne, so diese alles gut so wie, ne, so dieses, die auch mal einen Buff vertragen, ne, so dieses,
die nicht mimosenhaften.
Wo du auch mal sagen kannst, pass mal auf, ich weiß ganz genau, es ist jetzt ein bisschen härter, aber das kann ich von ihm verlangen. So dieses, die schon robust sind. Ich habe auch die Mimosen. Lieder sind meistens eher, die sind robust mental, aber wenn du die zu hart ansprichst, so dieses, ich bin 5 Meter unter der Grasnarbe, der Boss hat mich zu sehr angesprochen. Also es ist so, ich habe dann auch schon mal einen Hund, der braucht nebendran eine harte Hand, also wirklich auch mal, dass man sagt, pass mal auf, jetzt ist aber Schluss hier, ne? Weil er einfach, ja. Und dann hast du daneben dran so ein Möschen, du meinst aber nicht mich, oder? Also dieses, das ist so diese Team, diese Mischung macht es eigentlich aus. Also ich muss fähig sein, unterschiedliche Charakteren, die ich habe, die auch mal mit Möschen kann, auch tolle Leistungen bringen, super Leistungen bringen. Also ich darf nicht nur die Klopper nehmen, sondern ich brauche ja auch mal mit Möschen, das auch mal ein bisschen Ruhe reinbringt. Sonst hast du ja nur so ein crazy Team da vor dir vor, ne? So dieses, dann hast du ja nur noch Menschen, Hunde, die da irgendwo einen auf, wie soll man, hyper machen. Weißt du, so dieses, du brauchst so eine gewisse Mischung. Und deswegen, diese Teamauswahl, die ist manchmal sehr schwierig. So dieses, man darf nicht immer gleich aufgeben, wenn man sagt, die sieht aber sehr sensibel aus. Ich weiß nicht so genau, ob ich die in meinem Team drin haben könnte. Aber mal gucken, vielleicht hat sie ja Eigenschaften, die ich unbedingt brauche in meinem Team. Also, das ist die Kunst, unterschiedliche Charaktere in deinem Team reinzubringen, die dann nachher ein Team sind.
Die Führungskräfte, die mit denen du arbeitest, was lernen die konkret bei dir?
Die lernen anschaulich, natürlich durch Bildmaterial und durch Körpersprache. Also ich agiere sehr stark mit Körpersprache dort auch, wie wichtig es ist, ein Team aufzubauen. Das wissen die meisten. Aber wie ich reflektieren kann in diesem, wer passt in mein Team, wer passt nicht rein, bin ich so mutig und sage auch tatsächlich, du musst gehen, weil du störst das ganze Team. Wie kann ich individuell in meinem Team erkennen, wer ist eine Führungsposition und wer ist der Malocher? Das ist das, was man lernen kann in meinen Seminaren. Viel Körpersprache, sehr viel Körpersprache.
Wenn man so ein Seminar bei dir besucht hat, wie hält man das im Nachhinein frisch? Muss man sich dann einen Hund kaufen oder?
Nein, man muss sich keinen Hund kaufen. Also wäre natürlich schön, wenn man sich einen Hund kaufen würde, weil es ein toller Partner ist, ein Hund. Nein, aber man kann ja immer wieder dieses Auffrischen und man kann ja auch ohne weiteres mich auch gerne mal um Rat fragen. Aber ich glaube, dass man...
Man kann auch überall Hunde beobachten.
Ich wollte gerade sagen, wenn man mit den offenen Augen durchs Leben läuft und Hunde beobachtet, da kann man schon sehr viel rausnehmen. Einfach mal beim Spazierengehen, ne? So, wenn dann auf einer Hundewiese irgendwie so 10 Hunde am Spielen sind, da setzt man sich einfach mal hin, 10 Minuten, eine halbe Stunde, da kann man schon viel erkennen. Sehr viel erkennen sogar. Das ist für mich so diese Auffrischseminare.
Was sind denn deine 3 wichtigsten Punkte für die Führungskräfte?
Erstmal an sich selber glauben, an das, was man tut. Das ist sehr wichtig. Positives Denken ist extrem wichtig für mich. Man sollte selber als Team, also als Führungskraft teamfähig sein. Da hapert es ja oft. Auch, leider, Durchhaltevermögen. Durchhaltevermögen finde ich ganz extrem wichtig.
Ja, sind schöne Punkte. Silvia, magst du uns vielleicht auch noch verraten, welche 9 Projekte du jetzt in Angriff nimmst? Wo wird man dich finden? Wo wird man dich vielleicht auch im Netz finden?
Also natürlich auf meiner Facebook-Seite. Also es gibt ja diese Gefällt-mir-Seite. Da kann man alle Informationen bei mir rüberholen. Ab und an bin ich auf Instagram. Das nutze ich leider ein bisschen zu wenig, aber... Facebook ist wirklich eine sehr gute Plattform. Dann ist es so, dass ich sicherlich sehr viel in den Medien in nächster Zeit sein werde, weil im September mein neues Buch rauskommt, auf Hannibals Fährte. Da habe ich mich auf Hannibals Fußspuren gemacht, ob es tatsächlich möglich war, dass er über die Alpen gegangen ist. Sicherlich sehr spannend, weil ich eine eigene These habe. Dann gibt es im März, da bin ich jetzt schon auf Vorbereitung, das große Rennen Finnmarkslöpe, das ist in Norwegen. Ein 1000-Kilometer Rennen, für die ich natürlich immer noch Sponsoren suche, weil wie bei jedem Hochleistungssportler, ohne Sponsoren geht es nicht. Da bereite ich mich jetzt aber jetzt schon vor, das Training geht Ende August wieder los mit den Hunden und auch die ganze Organisation. Dann wird im Sommer nächsten Jahres zu Fuß wieder etwas Großes sein, da werde ich mich wieder auf den Spuren machen, auch mit Rucksack und zu Fuß mit 2 Hunden. Sehr spannend und ich glaube, viel zu lesen oder viel zu hören wird es geben von mir.
Silvia, ich bedanke mich recht herzlich für deine Zeit heute.
Gern geschehen. War mir eine Freude. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Hat mir auch viel Spaß gemacht. Und ich wünsche dir eine gute Zeit und viel Erfolg bei den anstehenden Aufgaben.
Danke. Dir auch. Ciao.
Ciao. Das war mein Gespräch mit Silvia Furtwängler. Die Links zu ihr, ihrem Buch und Ihre nächsten Herausforderungen finden Sie selbstverständlich auf meinem Blog unter www.gute-führung-braucht-gespür.de Folge 88. Führung und Gespür schreiben Sie bitte wie immer mit UE. Ich finde es absolut faszinierend, wie sie sich mit ihren Hunden solchen unglaublichen Strapazen aussetzt. Insbesondere das Erleben von Teamwork ist in Mensch-Hund-Teams etwas ganz Besonderes, was ich aus meiner eigenen Arbeit mit den Hunden nur bestätigen kann. Ich behaupte, intensiver kann man Teamwork kaum erleben. Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle eine gute Woche und würde mich freuen, Sie in der nächsten Episode wieder hier begrüßen zu können. Bleiben Sie gesund oder werden Sie gesund, Ihr Thomas Reining. Und zum Abschluss darf natürlich auch das Zitat der Woche nicht fehlen. Es stammt heute von Ralph Waldo Emerson und wurde ausgesucht von meiner Gesprächspartnerin Silvia Furtwängler. Du selbst zu sein in einer Welt, die dich ständig anders haben will, ist die größte Errungenschaft.
Gefällt dieser Podcast? Dann bewerten Sie ihn doch mit einer Sternebewertung und Rezension in iTunes. Dies hilft einerseits, diese Sendung weiter zu verbessern und sie darüber hinaus für andere noch sichtbarer zu machen. Besuchen Sie auch den Blog guteführungbrauchtgespür.de und schauen Sie, was es dort noch Spannendes für Sie zu entdecken gibt. Denken Sie immer daran, sharing is caring, und teilen Sie den Link zu dieser Sendung mit anderen Interessierten. Das war die heutige Ausgabe von Gute Führung braucht Gespür. Vielen Dank fürs Zuhören und eine schöne Zeit für Sie.